SWR 2 Tandem.
Heute erinnern wir noch einmal an den Beginn des Ersten Weltkrieges und stellen Ihnen Charlotte Herder, die Frau des Freiburger Verlegers Hermann Herder, vor, die in den Freiburger Verlagsräumen nach Beginn des Ersten Weltkriegs ein Lazarett mit 60 Betten schuf. Charlotte Herder begriff den Krieg wie so viele als Kampf um das Überleben. Eine Spurensuche von Knut Weinrich.
Mein Kriegstagebuch steht auf dem Einband und 1914 bis 1918. Das Buch ist mir bei Recherchen über den Ersten Weltkrieg in die Hände gefallen. Es ist grau, schmucklos, sieht geradezu langweilig aus. Aber bald merke ich, es ist alles andere als das. Der Inhalt ist sehr ungewöhnlich. Diese 270 Seiten, die vor langer Zeit im Freiburger Herder Verlag erschienen sind. Ich blättere und finde ein Foto der Autorin. Sie ist vielleicht Mitte 30, ihr Gesicht erinnert an Stummfilme aus der Epoche des Ersten Weltkriegs. Der Augenaufschlag, ein fast schmachtender Blick. Der Hauch eines melancholischen Lächelns spielt um ihren Mund. Das dunkle Haar fließt üppig in zwei Wellen nach hinten. Ich blättere weiter ans Ende des Buches. Die letzten Zeilen lauten:
So oft ich auf die Zeit des Krieges, dieses Krieges, den ich erlebt und überlebt habe, zurückblicken werde, so wird es mir immer bewusst bleiben, dass diese Zeit sowohl für Hermann wie für mich den Höhepunkt unseres Lebens bedeutet hat und die großen Jahre von Deutschlands heldenhaftem Kämpfen und Ringen werden schön und immer schöner in meiner Erinnerung weiterleben.
Der Erste Weltkrieg als Höhepunkt des Lebens? In der Erinnerung schön und immer schöner? Das sind Worte, die allem widersprechen, was ich mir vorstelle. Allein 9 Millionen Soldaten sterben an den Fronten. Eine nackte Zahl, die für Grauen steht und Leid. Und da schreibt jemand in sein Tagebuch, schön und immer schöner? Ich möchte diese unverständlichen Worte verstehen. Ich beginne zu lesen, von Anfang, und finde bald einen Satz, der so gar nicht zum Ende passt. Geschrieben wurde er 5 Tage vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Über uns werden die Schrecken des Krieges kommen. Über uns, die wir so nahe der Grenze sind. Und wo werde ich die Kraft hernehmen, sie zu ertragen, wenn ich jetzt schon bei dem bloßen Gedanken daran vom Wahnsinn der Angst gewürgt werde?
Erst diese Angst vor dem Krieg, diese so zutreffende Ahnung seiner Schrecken. Und gut 4 Jahre später stellt sie geradezu freudig fest, dass dieser Krieg der Höhepunkt ihres Lebens war. Was war da nur passiert? Und wer war diese Frau, die diese verstörende Entwicklung genommen hat? Ihr Name steht auf dem Einband des Kriegstagebuchs. Charlotte Herder. Leicht lassen sich einige Lebensdaten recherchieren. Geboren wird sie in Prag 1872. Ihre Eltern sind Deutsche, der Vater heißt Otto Willmann, ist Professor für Philosophie und Pädagogik. Er gibt seiner Tochter Unterricht und er stellt auch Hauslehrer an, die sie und ihre Geschwister in allen Gymnasialfächern unterrichten. Charlotte Willmann erhält also eine gute Schulbildung. Abitur aber kann sie nicht machen. Das gibt es damals nur für Jungen. Der Vater veröffentlicht wissenschaftliche Bücher im renommierten Herder Verlag in Freiburg im Breisgau. Er muss seine Tochter Charlotte mit dem Verlagschef bekannt gemacht haben, mit Hermann Herder. Wann das geschah, ist mir unklar, aber sicher ist, die beiden heiraten im Jahr 1900. Er 36 Jahre alt, sie 27. Nun also heißt sie Charlotte Herder und ist die Gattin eines der angesehensten und reichsten Bürger Freiburgs. Als Frau an seiner Seite gehört sie zur Spitze der Gesellschaft im damaligen Großherzogtum Baden. Und sie bekommt ein Kind, Elisabeth, 13 Jahre alt bei Kriegsausbruch. Die Mutter ist da 42.
An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vergnügen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten.
Hermann Herder ist Hauptmann der Reserve. Und als im August 1914 Millionen deutsche Soldaten zu den Waffen gerufen werden, ist er dabei. Er verabschiedet sich von seinen Angestellten im Verlag.
Hunderte von Menschen standen im Hof beisammen. Ihnen gegenüber stand Hermann in feldgrauer Uniform, den Helm in der Hand, und richtete seine Abschiedsworte an sie. Dann traten sie einzeln an ihn heran und jeder schüttelte ihm die Hand. Die meisten weinten.
Danach gehen Charlotte Hermann und Elisabeth Herder zum Gottesdienst in das Freiburger Münster. Dann noch eine gemeinsame Mahlzeit zu Hause und dann...
An der Haustür ein letzter Kuss, ein letztes Winken aus dem Wagen und fort war er. Ganz langsam kehrten Elisabeth und ich um. Still und schwer gingen wir die Treppe hinauf in die leere Wohnung. Im öden Wohnzimmer setzten wir uns aufs Sofa und die Welt verging uns in Tränen.
In Freiburg besuche ich den Verlag. Ich kannte das Gebäude nicht und bin sehr überrascht. Ein Prachtbau, wie ein herrschaftliches Schloss oder ein machtvolles Kloster. Groß wie ein Fußballfeld. Monumentale Säulen an der Frontseite und dort unter dem Giebel in goldenen Lettern ein Bibelzitat. Geist schafft Leben. Das Gebäude unterstreicht eindrucksvoll die Bedeutung Hermann Herders. Er hat sich diesen Palast erbauen lassen und ihn 1912 mit seinem Verlag bezogen. Ein Monument seines Erfolges. Von Charlotte Herder aber lese ich, dass sie sich selbst für unnütz und untüchtig hält. Fühlte sie sich so klein, weil sie die Größe ihres Mannes und seines Werkes immer vor Augen hatte, verkörpert in diesem Gebäude? Und weil sie ihre eigene gesellschaftliche Stellung letztlich ihm und nicht ihren eigenen Leistungen verdankte? Der Herder Verlag gibt mir Zugang zu seinem Archiv. Es liegt gleich oben unter dem Dach des Gebäudes. Ich laufe zwischen den Regalen hindurch. Dunkel ist es dort, auch etwas staubig. Zehntausende Bücher, die der Verlag in den mehr als 200 Jahren seines Bestehens veröffentlicht hat. Auch Unmengen hellgrauer Archivkartons, darin zahllose Informationen. Die richtigen zu finden, das kann dauern. Es ist etwas entmutigend. Der Archivar legt mir viele Kartons vor, randvoll. Ich blättere durch Briefe und Akten, fotografiere Dokumente ab, um sie später auszuwerten. Dies wird nun das Rückgrat meiner Suche, zusammen mit dem Kriegstagebuch. Dann sehe ich in einem Regal 8 Fotoalben, groß wie Atlanten, jedes mehrere Kilo schwer, nummeriert und rot beschriftet. Kriegsnot, Erinnerungen aus Unterständen, östliche Ardennen. Es ist die Sammlung der Kriegsfotos von Hermann Herder. Über Hermann Herder ist zwar bekannt, wo er wann in der Zeit des Krieges eingesetzt war. Aber was er dachte, was er fühlte, das liegt im Verborgenen. Bis auf wenige Ausnahmen. So schrieb er einmal:
Das Unangenehmste ist, bewegungslos und ohne Gegenwehr im feindlichen Feuer zu liegen und zu warten. Es ist ein eigentümliches Gefühl. Angst hatte ich nicht. Am meisten erinnerte es mich an die Empfindung auf See, wenn das Schiff im Sturme nicht vorwärts kommt oder die Richtung verliert und man lavieren muss, bis der Sturm vorüber ist.
Ich sehe mir seine Fotoalben an. Fröhliche Soldaten in Schützengräben, Einmarsch deutscher Truppen in eine französische Stadt, müde Kriegsgefangene, drohende Geschütze, flüchtende Zivilisten. Nur ein einziges Foto zeigt einen Toten, einen Franzosen. Aber immer wieder sind da Fotos von zerstörten Kirchen. Hermann Herder war gläubiger Katholik und hat als Verleger vor allem katholische Schriften herausgegeben, auch im Krieg. Etwa Feldpostbriefe an die Soldaten mit religiösem und zugleich propagandistischem Inhalt, mit Titeln wie »Silvesternacht am Soldatengrab«. Und an der Front fotografiert Hauptmann Hermann Herder all diese Kirchen, die die Franzosen und Briten zerstört haben. Und die Deutschen. Das muss ihn geschmerzt haben. Noch eines seiner seltenen Zitate.
Wir Deutschen haben zwar nicht Schuld an diesem Krieg, Aber wir haben zweifellos eine gewaltige Schuld dem lieben Gott gegenüber durch den Abfall weitester Kreise vom Christentum. Dürfen wir da hoffen, bald einen Frieden und noch dazu einen vorteilhaften und dauerhaften Frieden zu bekommen?
Dann finde ich im Album Nummer 12 Fotos, auf die ich besonders gehofft hatte, aus einem Lazarett. Auf einem ein Arzt mit Skalpell in der Hand über ein Bein gebeugt. Ein zweiter Arzt hält dem Patienten etwas auf den Mund. Das muss die Narkose sein. Und eine Frau fühlt den Puls. Es ist Charlotte Herder. Kaum hat der Krieg begonnen, da richtet sie in einem Trakt des Verlagshauses ihres Mannes ein Lazarett ein. Erst heißt es noch von Seiten der Militärverwaltung, es sei unnötig, werde wohl nie genutzt werden. Eine komplette Fehleinschätzung. Eine von vielen aus der Zeit des Kriegsbeginns. Tatsächlich wird Freiburg die Lazarettstadt im Südwesten. Zehntausende werden hier behandelt. Am 28. August 1914 schreibt Charlotte Herder in ihr Tagebuch:
Sie sind da. Heut Nacht sind sie gekommen. Nie werde ich den ersten Eindruck vergessen. Da lagen sie, Mann an Mann, in den Betten, vor Ermattung und Blutverlust schwer schlafend, zusammengekrümmt in Stellungen, als wären sie gerade so hingeschlagen worden, wie sie lagen. Ein erschütternder Anblick. Zuerst wandten wir uns einem Landwehrmann zu, der so fahl, grün und blutleer aussah. Er war am rechten Fuß verwundet und mehrmals während des Transportes überbunden worden. Bei der Hitze war der Verband 48 Stunden liegen geblieben und der Geruch furchtbar. Ich hielt die Schale, um die Stücke des Verbands in Empfang zu nehmen. Nachdem die Wunde gereinigt war, sank der Mann mit unaussprechlicher Erleichterung in die Kissen zurück. Und es kam der nächste dran. Oberschenkelschuss mit Knochenbruch. So ging es weiter und weiter. Wir arbeiteten fieberhaft.
Von nun an werden im Lazarett Herder bis über das Kriegsende hinaus Verwundete und auch andere Kranke behandelt. Also mehr als 4 lange Jahre. 300 Betten hat das Lazarett, die immer belegt sind. Charlotte Herder hat als junge Frau vor ihrer Hochzeit in Dresden eine Ausbildung zur Krankenpflegerin absolviert. Jetzt leitet sie das Lazarett. Sie präsidiert dabei aber nicht, sondern packt selbst überall mit an und ist die gute Seele des Hauses. Eine schwere Aufgabe, die ihr viel Leid vor Augen führt.
Einen sah ich diesmal, der kaum liegen und den Kopf wie von Qual gepresst nicht in den Kissen lassen konnte. Er war bis an den Hals zugedeckt und ich dachte schaudernd, was mag von dem noch übrig sein? Das schrecklichste, wütendste, qualvollste Leiden stand ihm auf der Stirn geschrieben. Ich fragte den Wärter, wo er verwundet sei und hörte, dass er gar nicht verwundet, bloß vor Schreck über eine krepierende Granate umgefallen sei. Also ein Nervenschock.
Wie kann sie da nur die Zeit des Krieges später so verherrlichen? Ich suche weiter nach der Antwort. Dabei stoße ich darauf, dass die Menschen in Freiburg den Krieg in besonderer Weise erlebt haben. Die Kämpfe fanden ja so gut wie nur außerhalb Deutschlands statt. Auch Freiburg war kein Kampfgebiet, aber es war der Front nah, bis auf gerade mal 60 Kilometer.
Furchtbare Kämpfe toben in den Vogesen. Tag und Nacht dröhnt der Kanonendonner herüber. Jeden Abend, wenn es dunkel wird, strömen Scharen von Menschen auf den Schlossberg und Lorettoberg, um sich aus der Ferne die Kämpfe anzuschauen. Unaufhörlich steigen und fallen die Leuchtraketen, die das Schlachtfeld beleuchten. Dazwischen blitzen schwache Linien auf, wenn unsere Artillerie ihre Salven abgibt.
Charlotte Herder hat Angst, wie wohl jeder in der Stadt. Werden die Franzosen durch die deutschen Reihen brechen? Wird die Stadt besetzt werden? Und wenn ja, was dann? Siegesmeldungen haben in dieser Lage in Freiburg eine ganz andere Bedeutung als in Städten fernab der Front.
Gott sei Dank, die Franzosen in fluchtartigem Rückzug begriffen. Die Glocken läuteten, die Fahnen flatterten im Winde. Eine Siegesstimmung erfüllte die Stadt wie nie zuvor. Abends nach der Kriegsandacht blieb ich noch lange auf der Kniebank knien. Das Gesicht in die Hände vergraben, nicht imstande, meine Gefühle in Worte zu fassen. Aufgelöst in Dank gegen Gott.
Doch die Front bleibt nah. In den Vogesen wird den ganzen Krieg über hart gekämpft. Es sterben Zehntausende Soldaten beider Seiten. Allein 30.000 auf dem Berg Hartmannsweiler Kopf. Und da ist noch eine Gefahr. Im Stadtarchiv Freiburg sehe ich die Fotos. Eines zeigt 6 Kinder, wahrscheinlich alles Jungen, und einen Mann. Sie liegen in Särgen, aufgebahrt in einer Kapelle. Charlotte Herder schreibt dazu in ihrem Tagebuch:
Die letzten Tage ist so Schreckliches geschehen. Eine Bombe fiel auf den Stühlinger Kirchplatz, tötete 5 Menschen und verletzte 12 schwer und 18 leicht. Leider sind von den Schwerverletzten inzwischen noch einige gestorben. Und dann wurden über Günterstal Flugblätter abgeworfen, des Inhalts, ganz Freiburg würde noch zerstört werden.
25 Mal wird Freiburg von französischen Fliegern bombardiert. Zahlreiche Häuser werden dabei zerstört. Es ist der erste Bombenkrieg der Geschichte. Er trifft in Deutschland nur Gebiete nahe den Grenzen. Die Bomber kommen noch nicht weit. Charlotte Herder schickt ihre Tochter Elisabeth für die meiste Zeit des Krieges aufs Land in Pensionate, fernab der Bomben. Aber die große Furcht bleibt, dass ihr Lazarett getroffen wird. Das Verlagshaus Herder ist ja riesig, ein leichtes Ziel. Zwar dürfen Lazarette laut Kriegsrecht nicht bombardiert werden, und zur Warnung der Bomber sind große rote Kreuze aufs Dach gemalt. Aber keine 100 Meter entfernt wird ein Gebäude der Universität zerstört. Bomben treffen nicht immer genau ihr Ziel. Damals schon gar nicht. Die Angst dauert den ganzen Krieg über an. Zum Glück bleiben Lazarett und Patienten verschont. Und die Patienten liegen Charlotte Herder wirklich am Herzen. Zu Weihnachten im Lazarett schreibt sie:
Wie das hoch herging. Manche von den Leuten konnten sich über ihre Geschenke gar nicht beruhigen und meinten, sowas von Schätzen hätten sie in ihrem Leben noch nicht bekommen. War das ein schönes Bild?
Es wird mir jetzt immer klarer, was Charlotte Herder meint mit der Schönheit dieser Jahre, mit dem Höhepunkt ihres Lebens. Sie, die zuvor vor allem die Frau an der Seite ihres Mannes war, die Verlegersgattin, ist jetzt Leiterin eines Lazaretts. Das bedeutet für sie, bei allem Elend, auch Glück und Stolz. Sie verherrlicht den Krieg nicht, sie will ihn nicht, sie hat ihn sich nicht ausgesucht. Aber sie lebt nun einmal in ihm. Hier in Freiburg, dieser frontnahen, bombardierten Stadt voller Lazarette und Verwundeter. Charlotte Herder, die sich für unnütz und untüchtig gehalten hatte, bewältigt ihre Aufgabe unter schwierigen Bedingungen und in ständiger Angst um ihren Mann an der Front.
Wir richteten uns also ein, so gut es ging. Von früher lagen noch Tote und Verwundete in dem Unterstand. Unter ihnen auch ein armer Mensch, der den Verstand verloren hatte und erbärmlich jammerte. Es bedurfte aller Willensanstrengung, um bei dem neu beginnenden Trommelfeuer die Befehlserteilung durchzuführen. Eine große Sorge bildete die Verpflegung der Leute, denn die Feldküchen konnten bei dem schweren Feuer auf den Anmarschwegen nicht fahren und auch nicht lange an einem Ort halten. Mehrfach wollten die Leute lieber hungern, als sich durch den Gang zum Essen holen der Lebensgefahr auszusetzen.
Was ist mit ihm? Lebt er noch? Werde ich je wieder von ihm hören? Eine eiserne Faust presst mir die Kehle zusammen. Ich bin wie in einem dumpfen Traum befangen. Ich las irgendwo, dass die Franzosen ihre Gefangenen systematisch niederstechen und niederschießen. Ich habe das schon einmal gelesen. Damals war Hermann noch nicht vorn und es traf die Herzen anderer. Heute trifft es das meine.
Hermann Herder wird Ende 1917 von der Front weg nach Donaueschingen versetzt, bildet dort Rekruten aus bis Kriegsende. Damit ist für ihn die Todesgefahr gebannt. Er hat Glück. Charlotte Herder beschreibt, wie ihr Mann von der Westfront zurückkehrt und sie auf dem Weg nach Donaueschingen in Freiburg besucht.
Endlich lief der Zug ein. Ich sah Hermann aussteigen und sich nach mir umsehen. Und ich trank seinen lang entbehrten Anblick aus ganzer Seele. Sah mit Rührung das eiserne Kreuz an seiner Seite und mit schmerzlicher Bewegung, wie müde und hager er aussah und dass sein halber Schnurrbart schneeweiß verfärbt war. In der ersten Nacht schlief Hermann sehr unruhig, indem er immerfort abgerissene Kommandowörter rief. Den zweiten Abend fragte er so aus der ersten Stille heraus, dass ihr so wenig Ratten hier im Zimmer habt. Was? Gar keine Ratten habt ihr hier? Merkwürdig.
Der Krieg hat ihn verändert. Auf den wenigen Fotos aus der Zeit sieht man ein geradezu versteinertes Gesicht. Der Blick ist starr, die Lippen unter dem breiten Schnurrbart aufeinandergepresst. Das ist sein Kriegsgesicht. Es ändert sich aber später wieder. Sein Blick wird wieder offener, freundlicher. Vieles gäbe es noch zu erzählen aus den Archivdokumenten und dem Kriegstagebuch. Vom Leid der Patienten und der Rückkehr zurück an die Front. Aber auch von Genesung und Dankbarkeit. Vom Mut Charlotte Herders, der immer drückenderen Not im Lazarett zu begegnen. Den Mangel an allem, Kohle zum Heizen, Nahrung, Medizin. Und von der Freude an ihrer Aufgabe. Ich suche nach weiteren Gründen für Charlotte Herders positiven Blick auf den Krieg und finde eine ungewöhnliche Aussage. Kurz nach der deutschen Niederlage und dem Waffenstillstand im November 1918 schreibt sie:
Ach, es ist ja wahr, die Truppen haben Übermenschliches geleistet. Sie sind nicht geschlagen worden vom Feind, aber sie haben sich ja selbst aufgegeben. Und das ist wohl noch bitterer.
Ein harter Vorwurf. Und das von einer Frau, die doch genau weiß, wie sehr die Soldaten gelitten haben. Eine andere Aussage hilft mir zu erahnen, wie sie so denken konnte. Kurz vor Kriegsende schreibt sie:
Alles, was gewesen ist, wird stürzen. Der Kaiser wird fallen und mit ihm das Heer und Flotte und Deutschlands Ruhm und Ehre. Alles, was wir Großes und Schönes hatten. Und was noch kommen wird, wird nur noch Mühsal und Arbeit sein.
Kaiser Wilhelm II. Dankt ab, flieht in die Niederlande. Und das deutsche Heer und die deutsche Flotte geben sich den Feinden geschlagen. Es ist das Ende einer Epoche. Es ist das Ende der Welt der Charlotte Herder. Sie ist nun 46 Jahre alt, hat an den Sieg geglaubt, hat daran geglaubt, dass dieser Krieg gerecht sei, ein Verteidigungskrieg. Ihre tiefe Enttäuschung zeigt sich auch darin, dass sie ausgerechnet den deutschen Soldaten die Schuld an der Niederlage gibt. Wie so viele andere auch sieht sie nicht, dass Deutschland am Ende vernichtend geschlagen ist von übermächtigen Feinden, standen die Truppen doch bis zuletzt weit im Feindesland. Und nun ziehen durch die Straßen Freiburgs deutsche Soldaten, die Hurra rufen, die rote Fahnen schwenken und sich über das Ende des Krieges freuen, statt weiter für alles Große und Schöne zu kämpfen. Das ist für sie Aufgeben. Ein harter Schlag wartet noch auf sie. Der Versailler Vertrag. In diesem Friedensvertrag wird Deutschland gezwungen, die alleinige Kriegsschuld anzuerkennen, hohe Reparationszahlungen zu leisten und weite Teile seines Territoriums abzutreten.
Nun sind endlich die Friedensbedingungen heraus. Ein Schrei der Entrüstung und dann Schweigen. Das ist alles, was man für dieses Ende vom Lied noch aufbringen kann. Nun kann die ganze Welt getrost mit uns bergab rollen.
Der Krieg war für Charlotte der Kampf um das Überleben ihrer Welt. Er endete in der Niederlage, aber sie hatte mitgekämpft in ihrem Lazarett. Auch deshalb konnte sie die Kriegszeit später in ihrer Erinnerung verherrlichen. Für Hermann Herder, verwurzelt im alten Kaiserreich, war der Krieg ein Einschnitt, von dem er sich nie erholt hat. Charlotte Herders große Zeit war also mit Kriegsende vorbei. Sie lebte noch 40 Jahre bis 1959. Ihr Kriegstagebuch veröffentlichte sie erst wenige Jahre vor ihrem Tod, natürlich im Herder Verlag. Sie stand bis zuletzt zu ihren Worten vom Höhepunkt des Lebens, schön und immer schöner in ihrer Erinnerung. So hatte sie es eben erlebt.
Sie hörten »Schön und immer schöner in meiner Erinnerung«, die Freiburgerin Charlotte Herder im Ersten Weltkrieg, von Knut Weinrich.